Hallo zusammen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Tobi Rau von Viva Con Aqua. Tobi, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ich freue mich auch, hier zu sein. Mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch.
Ja, bis jetzt hatten wir ja vor allen Dingen weibliche Unternehmerinnen und Unternehmer unter dem Motto Block for Another Planet. Und für uns steckt natürlich in Block for Another Planet auch das Wort Planet drin. Und das ist genau das, worüber ich gerne mit dir spreche, denn das hat auch was mit eurer Arbeit zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Wir setzen uns ja dafür ein, dass alle Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen bekommen. Ein weltweites Netzwerk ist Viva Con Aqua, wo sich viele, viele Menschen und Organisationen eben für unsere Vision Alle für Wasser, Wasser für alle engagieren. Und das hat auf jeden Fall mit dem Planeten, mit unserem blauen Planeten zu tun. Wasser ist da unser Kernelement.
Ja, wie kann man sich das vorstellen? Das ist eine ganze Architektur von verschiedenen, ich sag mal, purpose-driven Vereinen, Firmen. Was gibt es alles für Aspekte bei euch? Ich habe so verstanden, dass es eigentlich drei Aspekte gibt.
Naja, bei uns gibt es, wie gerade schon gesagt, den Hauptaspekt Alle für Wasser, Wasser für alle. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen. Und wie wir das erreichen wollen, vor allem über kreative Aktivitäten. Wir nennen das Universal Language Approach, also die universellen Sprachen, Musik, Sport und Kunst. Und über diese Vehikel versuchen wir Spenden zu sammeln, um eben diese Trinkwasserprojekte zu finanzieren. Wir versuchen junge Menschen oder grundsätzlich Menschen zu sensibilisieren, zu motivieren, sich zu engagieren. Und neben dieser Säule Spenden sammeln und freudvolles Engagement ist natürlich auch das Thema Social Business bei uns ein sehr wichtiges.
Klasse, ja. Genau, weil das sehe ich auch bei euch, dass ihr so ein bisschen diese Dreifaltigkeit habt. Erstens, tut ihr wirklich was für Wasser? Das ist ja die erste Säule, was unglaublich fantastisch ist, weil es auch sich in Afrika engagiert, hier in Europa engagiert, also wirklich weltweit. Vielleicht kannst du auch gleich nochmal eins der Beispielprojekte beschreiben. Und das andere ist, dass ihr aber auch sehr gutes Wasser verkauft. Das heißt, es gibt lautes und leises Wasser. Das war mir schon vor unserem Interview öfters aufgefallen. Wie kam das dazu?
Naja, also vielleicht einen kleinen Blick zurück. Viva Con Aqua ist dieses Jahr 15 Jahre alt geworden und gestartet haben wir eben damals mit einem gemeinnützigen Verein und im Lauf der Zeit eben festgestellt, dass neben der, sagen wir mal, Spendensammeln und Ehrenamtskomponente, die Komponente soziale Geschäftsmodelle auch sehr wichtig sind. Und dann 2010, also einige Jahre nach dem Start von Viva Con Aqua, dieses Wasser auf den Markt gebracht, wo der Löwenanteil der Gewinne in die Trinkwasserprojekte von Viva Con Aqua fließen. Und dieses Wasser sehen wir als einen nassen Flyer sozusagen. Dadurch, dass diese Flaschen in vielen Orten stehen, kommuniziert dieses Flaschenwasser eben Viva Con Aqua. Die Leute werden darüber auf Viva Con Aqua aufmerksam. Es ist ein Türöffner und natürlich durch diese Konsumentscheidung können Menschen ganz niederschwellig eben Viva Con Aqua unterstützen. Aber neben dem Wasser haben wir auch noch andere Geschäftsmodelle sozialer Natur. Wir haben eine Kunstgalerie, wir machen die Millonto Gallery einmal im Jahr, ein großes Kunst- und Musikfestival im Stadion des FC St. Paulis. Wir haben Goldeimer, die auf Festivals Komposttoiletten zur Verfügung stellen und Toilettenpapier verkaufen. Und haben wir auch noch ein paar andere Sachen für die Zukunft geplant. Da will ich jetzt noch nicht drüber sprechen, aber ihr könnt gespannt sein. Nächstes Jahr wird es da noch weiteres geben. Und am Ende des Tages haben wir letztendlich, wie ich eingangs schon gesagt habe, die Idee, dass wir maximal viele Leute dafür begeistern wollen, sich für Viva Con Aqua zu engagieren oder die Trinkwassersituation weltweit zu verbessern. Und das kann über eine Spende sein oder eben über eine Konsum, also über eine Kaufentscheidung.
Klasse, ja. Das heißt, die zweite Säule Millantor ist natürlich für mich als Hamburgerin weckt das Heimatgefühle. Das hat auch mit St. Pauli zu tun. Ihr habt auch Unterstützer von St. Pauli.
Also letztendlich ist der FC St. Pauli eine sehr wichtige Komponente bei Viva Con Agua. Damals, als Benny Adrian auf Kuba im Trainingslager war mit dem FC St. Pauli, er war damals Spieler, da ist der Stein so ein bisschen ins Rollen gekommen. Deswegen heißt das letztendlich auch der Name Viva Con Agua de St. Pauli. Deswegen auch ein spanischer Name, weil das Trainingslager damals auf Kuba war und wir dort das erste Projekt gemacht haben. Und abgesehen, dass da die Wurzeln ein bisschen herkommen, war das vor allem in der Anfangszeit ein ganz wichtiger Türöffner, also ein bestehendes Netzwerk, was wir von Anfang an nutzen konnten, um Viva Con Agua zu verbreiten und organisch gesund und gut sich gedeihen oder wachsen zu lassen. Und wie gesagt, der FC St. Pauli unterstützt uns auf viele Art und Weise. Zum Beispiel kriegen wir, wie gesagt, einmal im Jahr das Stadion zur Verfügung gestellt, um diese Gallery abhalten zu können. Wir sammeln seit vielen, vielen Jahren die Pfandbecher im Stadion des FC St. Paulis, auch in anderen Stadien oder auf Festivals. Aber das ist eben die Verbindung, die es zum FC St. Pauli gibt. Und die ist sehr, sehr fest, sehr innig, sehr tief. Das ist neben der Welthungerhilfe, mit dem wir die Projekte vor Ort umsetzen, meistens ein sehr, sehr wichtiger Partner. Und in diesem Corona-Jahr war das alles ein bisschen schwieriger. Die Millantor Gallery ist ausgefallen, im Stadion dürfen keine Besucher sein, die ganzen Festivals sind ausgefallen und wir haben sehr viele Pfandbecher, die wir in der Vergangenheit jedes Jahr sammeln konnten, dieses Jahr nicht sammeln können und diese Delle finanzieller Natur ist auf jeden Fall deutlich spürbar. Also vielleicht nochmal für die Zuschauer, vielleicht ist nicht jedem bewusst, was dieses Pfandbecher-Ding ist. Also auf den Festivals oder im Stadion gibt es ja diese Hartplastik-Pfandbecher. Und der Mensch, der sich sein Getränk kauft, der bekommt es in diesem Becher und da ist ein Euro Pfand drauf oder so. Und wir haben ganz viele Ehrenamtliche im Stadion oder auf den Festivals, die letztendlich dem Gast die Möglichkeit geben, den Pfandbecher zu spenden. Und da kommen doch gewaltige Summen pro Jahr zusammen, was dieses Jahr leider aus bekannten Gründen alles nicht möglich war.
Ja, Wahnsinn. Also das ist doch auch so ein Kreislauf, ne? Es ist sozusagen auf eine gewisse Weise wie ein Wasserkreislauf auch, was dann natürlich in die Projekte fließen kann. Dazu gehört auch, wir kommen gleich nochmal auf das Jahr 2020 natürlich zu sprechen, aber ich will noch einmal zurück zu der dritten Säule. Das heißt, dieses Goldeimer-Prinzip hat jetzt auch Klopapier gegen Rassismus mit als Projekt, habe ich gehört. Das heißt, da ist wirklich auch mehr dahinter als jetzt nur der Kompostkreislauf sozusagen, ja, für euch.
Naja, auf jeden Fall. Also Viva Con Agua steht für Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe. Wir sind der Meinung, wir sind alles ein Kosmos, eine globale Welt und deswegen ist es selbstverständlich, dass wir finden, Rassismus ist für den Arsch und deswegen gibt es jetzt aktuell auch diese Kampagne in dem Wash-Sektor, in dem wir normalerweise unterwegs sind, also Water, Sanitation und Hygiene, ist letztendlich die Hygienekomponente eine wichtige, daher dieses Toilettenpapier und diese Aktion aktuell Rassismus für den Arsch, ist für uns natürlich eine Selbstverständlichkeit, sich auch gegen Rassismus zu engagieren und zu positionieren.
Genau, besser kann man es nicht formulieren. Rassismus für den Arsch ist ziemlich direkt. Okay, klasse. Genau, und du hast ja jetzt schon angedeutet, was war das Jahr 2020 für euch und für Viva Con Agua?
Das war auf jeden Fall ein sehr herausforderndes Jahr. Ich glaube, nicht nur für Viva Con Agua, sondern für viele, viele Menschen und viele, viele Organisationen. Aber ganz speziell herausfordernd war für uns auf der einen Seite, dass eben viele Spenden weggebrochen sind, dass wir viele der analogen Events nicht stattfinden lassen konnten. Und das ist neben dem finanziellen fehlt da natürlich auch der direkte Kontakt mit den vielen tausend Ehrenamtlichen, die wir überall haben oder mit den ganzen Leuten, die wir sonst normalerweise treffen. Viva Con Agua lebt von der Verbindung und von analogen Touchpoints, von gemeinschaftlichem und freudvollem Engagement und das war dieses Jahr alles nicht möglich. Das war schon eine Zäsur, kann man sagen. und wir natürlich auch in den Projekten vor Ort umschichten mussten. Also wir hatten natürlich einen Haushaltsplan für 2020 mit gewissen committeden Projekten, also mit Projektförderungen, die wir im ersten Moment so nicht einhalten konnten, und dann mit unseren Projektpartnern vor Ort eben geschaut, was hat jetzt wirklich Priorität, wo müssen die Gelder jetzt hin, was kann man vielleicht auf 2021 schieben, und waren da doch schon ein bisschen am Jonglieren und am Rotieren. Aber dank großartiger Unterstützung sieht es gerade so aus, als ob wir da mit dem blauen Auge davonkommen. Aber nach wie vor sind wir ja erfreut oder freuen uns über jede Art von Unterstützung. Vielleicht eine Spende zu Weihnachten oder so, damit wir alles, was wir in 2020 nicht fördern konnten, dann nächstes Jahr fördern können.
Okay, das heißt, mit einem kleinen blauen, leisen oder lauten Auge. das ist, finde ich, klasse, dass du es nochmal sagst, auch, dass die Wasserflaschen ja nasse Flyer sind. Das heißt, man kann es indirekt auch unterstützen, indem man euer Wasser kauft, was es ja auch an verschiedenen Punkten gibt. Ich habe es im Hotel 24 Hours gefunden. Das hat der nun auch geradezu. Da kannst du ja auch noch mal kurz was dazu sagen. Und man kann direkt auf eure Webseite gehen, vivaconagua.org. Und dort sieht man auch oder hört man auch ein bisschen mehr über die Projekte. Vielleicht magst du ein Projekt mal exemplarisch rausziehen, was dir besonders viel Spaß gemacht hat, das in Kuba oder ein anderes Projekt.
Nee, auf Kuba war ich jetzt persönlich nicht, aber wo ich schon öfters war auf Projektreise und eben vor Ort die Situation gesehen habe, war in Äthiopien. Das ist sowieso ein ganz spezielles Land, ein ganz wunderbares Land, da war ich mehrere Male. Und da fährt aktuell ein Drilling Rig, also ein Bohrgerät, durch die Gegend und bohrt im Norden eben zusammen mit der Bevölkerung vor Ort Brunnen, aber natürlich sind es nicht nur Brunnen, sondern ich habe eingangs schon gesagt, der gesamte Sektor ist der Wash-Sektor, also Water Sanitation Hygiene. Da geht es nicht nur um sauberes Trinkwasser, sondern auch um sanitäre Anlagen, um Toilettenbau, um Hygieneschulungen. Und dieses Projekt liegt mir beispielsweise sehr am Herzen. Das ganze Land liegt mir sehr am Herzen. Und unsere Hauptschwerpunktregionen sind Südasien, vor allem Nepal und Ostafrika, und da vorneweg Äthiopien, Uganda, Mosambik. Und Südafrika ist jetzt auch noch dazugekommen, auch wenn es nicht wirklich in Ostafrika liegt, aber das sind unsere Schwerpunktregionen. Aber wenn du mich nach einem speziellen Projekt fragst, was mir sehr am Herzen liegt, da ist auf jeden Fall Äthiopien ganz vorne dabei. Wobei man sagen muss, jedes Projekt hat seine Besonderheit und seine Berechtigung und ist irgendwie schön und gut und toll für sich.
Klasse, ja, okay. Genau, und ich denke, was jetzt auch nochmal so den Bogen für mich spannt, ist, dass ihr da bestimmt auch dieses Konzept Hilfe zur Selbsthilfe habt, dass es auch vor Ort wahrscheinlich auch starke Frauen gibt oder auch Frauen gibt, die diese Projekte auch in die Hand nehmen und auch umsetzen für sich. Also das ist ja, denke ich mal, also in Äthiopien, wer wird vor Ort das dann umsetzen, wenn ihr dann weiterzieht, wenn die Karawane weiterzieht, oder begleitet ihr das mit der Welthungerhilfe von A bis Z dann?
Genau, also wir versuchen da langfristige Verbindungen aufzubauen und die Karawane eigentlich nicht einfach so weiterziehen zu lassen. Also wir arbeiten immer mit lokalen Partnerorganisationen zusammen und begleiten die Projekte eigentlich sehr lange. Am Ende des Tages ist es aber schon so, du hast es gerade gesagt, dieser Ownership-Gedanke oder Hilfe zur Selbsthilfe, wie man auch so schön sagt, es geht darum, eben mit den Leuten das Projekt gemeinsam auch zu entwickeln. Die Menschen vor Ort sind diejenigen, die sich da am besten auskennen. Das heißt, was dort wirklich gebraucht wird und wo das gebraucht wird, sollten die Leute vor Ort definieren. Und damit dieses Projekt auch wirklich von den Leuten vor Ort angenommen wird oder dass dieses Gefühl entsteht, das ist unser Projekt, ist da immer der Ownership-Gedanke mit dabei. Das heißt, eine gewisse Eigenleistung müssen die Leute auch immer selber bringen. Das hat zum einen eben die Folge, dass die Leute auch sagen, ja, das ist unser Projekt, das ist unser Brunnen, und demzufolge das auch alles pfleglicher und besser behandeln. Und wo du gerade ansprichst, welche Rolle beispielsweise unter anderem Frauen da spielen. Es gibt bei den Projekten sogenannte Wash-Komitees, also eine Gruppe von gewählten Vertretern der Community, die sich darum kümmern, dass die Sachen da am Laufen bleiben. Und das ist zu großen Teilen auch dann weiblich besetzt, diese Komitees zum Beispiel.
Okay, klasse. Sehr schön. Das, jetzt machen wir die Überfahrt und fliegen mal kurz über die Erde rüber und überlegen uns, wie das eigentlich wäre, wenn jetzt ein Gast aus einer anderen Galaxie käme. Was würdest du ihm denn sagen, was die größte Errungenschaft der Menschheit ist?
Boah, das ist natürlich eine schwierige Frage oder eine gute Frage. Aber ich glaube, was würde ich sagen? Also Sprache und Kommunikation ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Errungenschaft, dass wir uns austauschen können, dass wir uns sehr spezifisch unterhalten können und damit vielleicht auch die Kommunikationsmittel, die damit zusammenhängen. Also von der Entwicklung der Sprache dann über die Schrift und den Buchdruck bis jetzt sitzen wir an unterschiedlichen Orten der Erde und machen hier so einen Call zusammen. Von daher, ich glaube, ich würde sagen, Kommunikation, Sprache und die dazugehörigen Hilfsmittel.
Okay, agreed. Okay, und gibt es für dich ein Jahrzehnt oder ein Jahrhundert, was besonders prägend war? Oder einfach ein Jahr vielleicht?
Also ich glaube, jetzt ein Jahrhundert, das besonders prägend war. Also ich würde sagen, das 20. Jahrhundert war auf jeden Fall sehr prägend. Einfach was den Impact angeht, was die Menschen mit der Umwelt gemacht haben oder die Veränderung der Lebensweise im 20. Jahrhundert ist, glaube ich, da schon richtig, richtig viel passiert. Wobei am Ende des Tages die alle irgendwo auch prägend sind, weil die ja auch aufeinander aufbauen. Also das, was jetzt geschieht, ist ja irgendwo auch ein Resultat aus dem, was davor passiert ist. Und wenn man jetzt vielleicht nicht nur das 20. Jahrhundert so isoliert betrachtet, ist bestimmt auch das 15. Jahrhundert mit der Entdeckung Amerikas und die Konsequenzen, die das mit sich gebracht hat, ein sehr prägendes für unseren Planeten gewesen.
Ja, ja. Und hast du einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin oder einen Philosophen oder eine Philosophin, die dich begleitet hat, wo du sagst, das hat dich auch persönlich sehr geprägt?
Also Schriftsteller oder Wissenschaftler oder so, ich weiß nicht. Geprägt hat mich von der Literatur auf jeden Fall zum Beispiel Hermann Hesse. Aber sonst so von Persönlichkeiten oder was es da so gibt, da gibt es viele und auch, ich würde sagen, vor allem spirituelle Führer, also von Jesus bis hin zu buddhistischen Führern haben mich geprägt, aber mich hat auch viel Musik geprägt, also von Nirvana über Wu-Tang Clan bis hin zu Bach gibt es da verschiedene Prägungen, die ich mitnehmen durfte.
Okay, schön. Nirvana und Bach ist gar nicht so weit auseinander, wahrscheinlich von den Klangwelten.
Ach, ich denke doch ein bisschen.
Okay, genau. Meine Frage an die Frauen war bisher immer, wie wäre dein persönlicher Weg anders gewesen als Mann? Jetzt frage ich dich natürlich umgekehrt. Hast du dich manchmal auch gefragt, ob du einen anderen Weg eingegangen wärst, wenn du eine Frau, als Frau geboren wärst?
Also die Frage ist natürlich fiktiv und total schwierig zu beantworten, aber mit Sicherheit hätte ich einen anderen Weg eingeschlagen, wäre ich als Frau geboren worden. Ich kann da schwierig was zu sagen, weil ich eben keine Frau bin und mir es schwerfällt, so zu tun, als ob, und ich ja in den Schuhen der Frauen nicht drinstecke, aber ich natürlich schon auch merke, dass es Frauen an vielen Stellen auch schwieriger haben. Da tut sich viel, aber das Patriarch ist immer noch irgendwo präsent, und von daher glaube ich schon, dass es für Frauen manchmal ein bisschen schwieriger ist, sich da durchzubeißen, weil letztendlich wir immer noch so ein Rollenverständnis haben, was ja beide Seiten, sowohl Mann als auch Frau, in gewissen Dingen irgendwie ausschließt oder in irgendwelche Schubladen steckt. Und das ist irgendwie, gefällt mir persönlich nicht so gut. Und von daher kann ich nicht genau sagen, wie mein Weg gewesen wäre, wenn ich als Frau geboren worden wäre, aber mit Sicherheit anders.
Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch eure Generation ist, die sowohl Männer wie Frauen, die diese Gender Gap oder Gender Problematik wirklich auch nicht mehr so stark empfinden oder auch selbstverständlich erleben, dass Frauen männliche Anteile haben, Männer auch weibliche Anteile haben. Das ist ja auch bei der Purpose-Driven Community was, denke ich, was auch eine gewisse Selbstverständlichkeit ist und auch zum Selbstverständnis gehört, dass man sich für bestimmte Projekte oder für bestimmte Rollen beides vorstellen kann.
Es sollte selbstverständlich sein und da ist in den letzten Jahren viel passiert, aber ich glaube, bis zur wirklichen Equality ist es noch eine kleine Wegstrecke zu gehen.
Mhm, ja. Genau, und das schließt an mit dem Jahrhundert, was du gesagt hast, was uns alle geprägt hat. Die Entdeckung Amerikas war ja auch die Aufteilung von Menschen in Kolonialherren und solchen, die besiegt oder auch ausgerottet wurden. Und das ist so ein bisschen auch natürlich euer Thema, ne? Wenn ihr in solche Regionen reingeht, dann merkt ihr natürlich auch, wie das ganz haptisch sich auf das Alltagsleben der Menschen auch auswirkt, ne?
Ja, es ist jetzt nicht so ganz direkt unser Thema, weil wir versuchen natürlich nach vorne zu schauen, aber die Auswirkungen des Kolonialismus sind natürlich spürbar und dass die Welt in so einem Ungleichgewicht ist, also sprich, dass der Westen oder der globale Norden finanziell so deutlich besser dasteht wie der globale Süden, hat auf jeden Fall mit der jahrhundertelangen Ausbeutung zu tun und mit der Kolonialgeschichte. Das ist sicherlich so.
Ja, ja. Okay, klasse. Was würdest du sagen, war vielleicht ein Vorteil, als Junge geboren zu sein? Oder was bringt dir Spaß, dass du als Junge geboren worden bist?
Also ich habe immer sehr gerne Fußball gespielt und bin im Wald rumgerannt und war immer sehr körperbetont. Merke es jetzt bei meiner Tochter allerdings, dass es bei ihr genauso ist. Ich kann da letztendlich nur von mir reden und sagen, dass mir auf jeden Fall körperliche Aktivität immer sehr viel Spaß gemacht hat. Ich aber auch ganz viele Freundinnen habe, denen es genauso geht und meine Tochter zum Beispiel auch ein echter Bewegungsmensch ist. Von daher glaube ich nicht, dass das irgendwie mit dem Geschlecht zu tun hat.
Okay, klasse. Ist sie auch St. Pauli-Fan?
Ja, zwangsläufig ein bisschen durch meine Prägung, so Viva con Agua de St. Pauli. Wir haben natürlich auch viele Jahre in Hamburg verbracht und also mindestens St. Pauli-Sympathisant. Sie ist in St. Pauli in den Kindergarten gegangen, in den St. Pauli-Kindergarten. Von daher hat die da doch eine, ist positiv belegt, definitiv.
Okay, klasse. Was würdest du heutzutage einem jungen Menschen mitgeben und sagen, wenn, was für sich jemand gerade Abitur gemacht hat und gar nicht so genau weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll? Gibt es was, wo du sagst, so hey, aus meiner Perspektive jetzt würde ich das gerne mitgeben, würde ich gerne einen Rat mitgeben oder eine Idee?
Also, hört sich ein bisschen wie so eine abgedroschene Floskel an und ist es vielleicht auch ein bisschen. Aber letztendlich auch so sein Gefühl zu hören und das zu tun, was derjenigen Spaß macht. Weil am Ende des Tages, glaube ich, die Sachen, die man gerne macht und mit Freude macht, da ist man auch gut drin oder wird besser drin und kann da drin erfolgreich sein. Und selbst wenn nicht, dann hat man zumindest sein Leben mit was verbracht, was Freude bereitet hat. Und ja, vielleicht Verantwortung übernehmen für die Dinge, die man tut oder auch für die Dinge, die man nicht tut, auch für Gedanken und Gefühle und letztendlich zu dem zu stehen, was man ist und sich nicht für Gefühle oder so zu schämen, sondern zu sagen, hey, das ist Teil von mir, wo es Licht ist, gibt es auch Schatten, gekoppelt mit einer Übernahme von Verantwortung für das, was man eben tut oder nicht tut. Und ich glaube, den Fokus auf Beziehungen. Ich meine, letztendlich gehen so viele Sachen, haben eine relativ kurze Halbwertszeit, aber ich denke, menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen, das hat für mich persönlich auf jeden Fall einen großen Stellenwert, das zu pflegen und zu halten, wäre zum Beispiel eine Sache, die ich empfehlen würde oder wo ich sagen kann, das ist, damit bin ich meiner Erfahrung nach auf jeden Fall gut gefahren und
Das ist genau, das ist, was uns ausmacht, wie du sagst, auch die Kommunikation und das führt ja auch dazu, dass man über das Leben hinweg Beziehungen überhaupt aufbauen kann und merkt, dass man Gemeinsamkeiten hat auch, ja. Und ich habe hier das Motto von Viva Con Agua ganz groß vor mir stehen, alle für Wasser, Wasser für alle. Gibt es noch ein Motto, was du da gerne zufügen würdest? Oder?
Also vielleicht, um in dieser Tonalität zu bleiben, ist mein persönliches Glas immer eher halb voll als halb leer und auch das von Viva Con Agua. Wir haben eine positive Weltsicht und auch ich persönlich eine positive Weltsicht. Und man kann die Dinge immer von verschiedenen Seiten sehen, aber wenn du mich jetzt so direkt nach einem Motto fragst, vielleicht wirklich, das Glas ist eher halb voll als halb leer.
Okay, das passt. ganz klasse, ich bin sehr, sehr happy, dass du als unser Gast hier, als unser erster männlicher Gast dieses Jahr dabei bist. Und ich habe auch immer sehr gerne euer lautes, leises Wasser getrunken, persönlich. Und werde es weiterhin tun und bin weiterhin sehr, sehr gespannt, was ihr 2021 auf die Beine stellt.
Vielen herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und frohe Weihnachten. Alles Gute und
dir auch. Frohe Weihnachten.
Ja, genau.
Und einen guten Rutsch natürlich.
Natürlich. Auf ein schönes nächstes Jahr, was hoffentlich nicht ganz so turbulent ist. Ich könnte es ein bisschen turbulentfreier vertragen nächstes Jahr.
Auf jeden Fall. Okay, danke Tobi und bis bald.
Danke auch. Ciao.